Kathi von Emirosa. Schön, dass du heute dabei bist. Viele von euch haben es schon heiß ersehnt. Heute ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge von Erzähl uns deine Geschichte. Heute erzählt die Alissa ihre Geschichte. Sie ist schon ganz früh in die Essstörung geraten, hatte Bulimie und erzählt, wie sie Schritt für Schritt durch ganz verschiedene Methoden und Therapieansätze dann den Weg der Heilung gegangen ist und auch erzählt ganz viel von ihrem Herzensprojekt, weil sie ist heute systemischer Coach für Menschen mit Essstörungen. Wir haben über ganz unterschiedlichste Ansätze gesprochen, wir haben über mögliche Auslöser für Essstörungen gesprochen, verschiedenste Therapieansätze, intuitives Essen, welche Rolle Emotionen in dem ganzen essgestörten Verhalten spielen und so weiter. Also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und es hat uns beiden mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, es ist für dich genauso erkenntnisreich wie für uns. Und ja, es dauert auch ziemlich lang, also mach's dir gemütlich, hol dir einen Tee oder von mir aus bei dem schönen Wetter auch ein kühles Getränk und hör dir die Folge an. Und ich freue mich natürlich total über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat und was du für dich damit rausnehmen konntest. Also schau gern mal auf Instagram bei mir vorbei. Du findest auch alle Links zu Alissa unten in den Shownotes. Und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Es geht los. Hallo, liebe Alissa.
Hallo, Kathi. Und hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
So, voll schön, dass es heute klappt, dass wir das Interview führen. Ich freue mich schon mega und bin voll gespannt auf deine Geschichte.
Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung.
Ja, wir starten gleich, würde ich sagen. Ich kenne dich ja schon von deinem Instagram-Account, aber die Hörerin vielleicht noch nicht. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du? Die schwierigste Frage gleich am Anfang.
Ja, hallo, eben. Ich bin Alissa, 24 Jahre alt und beruflich selbstständig als systemischer Coach. Ich habe mich 2018 selbstständig gemacht, um Menschen, also Frauen, aber auch Männer, auf ihrem Weg zu unterstützen zu einem entspannten Essverhalten. Das ist sozusagen mein Herzensbusiness. Und ich habe da ein Coaching-Konzept entwickelt, wie ich sie unterstützen kann, ihre Essstörung in, ja, ich würde sagen, kurzer Zeit oder kürzer als herkömmliche Methoden, dass ich ihnen dabei helfe, die Essstörung aufzulösen und wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das ist so mein Lebensinhalt, würde ich sagen.
Ja, voll schön. Aber dann vermute ich mal ganz schwer, und ich weiß es ja auch schon, dass es mit deiner eigenen Geschichte zu tun hat, dass du jetzt dieses Herzensprojekt gestartet hast und dich da selbstständig gemacht hast, oder?
Ja, genau. Also, ich glaube, ja, natürlich, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht wüsste, wie sich das anfühlt und wie groß der Leidensdruck ist, selber in einer Essstörung zu sein. Und ich habe halt immer schon, als ich selber noch in meiner Essstörung gefangen war, ich gehe da ja auch gleich noch drauf ein, aber ich habe immer nach Lösungen gesucht und ich hatte immer so in mir so ein tiefes Bedürfnis, so diesen Wunsch, irgendwann anderen Menschen in der Situation helfen zu können. Und das hat mir auch so ein Vertrauen gegeben, so eine Gewissheit, dass ich es irgendwann packen werde und dass ich es irgendwann schaffe. Und ich habe auch immer schon die Augen so aufgehalten nach Lösungen, die irgendwie schneller funktionieren, die effektiver sind, die einen schneller oder einem schneller Erfolgserlebnisse bringen und Fortschritte, weil ich mich immer so ausgebremst gefühlt habe und ich habe das Gefühl, ich bin einfach nicht von der Stelle gekommen und es hat mich einfach wahnsinnig gemacht und ich habe auch immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass so eine Essstörung einen so lange ausbremst und wenn man dann auch mal eine Entscheidung trifft und was ändern will, dass es immer noch so lange geht und Therapeuten mir sagen, hey, du musst jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre mindestens Therapie machen. Ich habe mich da so im Leben so ausgebremst gefühlt und daher war so mein tiefes Bedürfnis, einen neuen Lösungsweg zu finden. Und da habe ich immer gesucht nach Möglichkeiten und so viel ausprobiert, bis ich das halt für mich gefunden habe und bin jetzt zum Glück an dem Punkt, wo ich nicht nur frei bin und geheilt von meiner Essstörung, sondern wo ich schon aktiv das auch weitergeben kann und andere unterstützen kann.
Aber das ist ja mega spannend. Also du erzählst jetzt, dass du selber, während du noch betroffen warst von deiner Essstörung, schon den Wunsch hattest, für dich eine Lösung zu finden, die du dann anderen weitergeben kannst.
Ja, ich habe immer gedacht, so das kann's nicht gewesen sein. Und Therapie, wenn das bei mir nicht so wirklich anschlägt und bei so vielen anderen nicht, dann habe ich gedacht, okay, dann muss es was anderes geben, sozusagen.
Ja, da bin ich jetzt neugierig. Erzähl mal, ich weiß es ja selber auch nicht. Erzähl uns mal deine Geschichte, wie das alles abgelaufen ist und natürlich, was so dein Lösungsweg für den Weg jetzt aus der Essstörung geworden ist, weil das ist ja das, was, glaube ich, die meisten Hörerinnen interessiert.
Ja, aber ich fange eben mal von hinten an.
Fang an, wo du möchtest.
Also, ich würde sagen, meine Essstörung, wie auch so viele andere, haben begonnen mit Diäten. Ich habe einfach auch schon sehr früh im Jugendalter angefangen mit Diäten, weil ich auch schon sehr früh, fand ich, unzufrieden war mit meinem Körper. Ich würde sagen, ich war vielleicht so 14, als ich meine erste Diät gemacht habe und halt auch diverse Diäten ausprobiert habe. Und heute weiß ich, dass das natürlich gefährlich ist, gerade wenn der Körper im Wachstum steckt, wenn man die Nahrungszufuhr reguliert oder halt restriktiert. Und ich habe einfach früh angefangen, wenig zu essen. Ich hatte keine Ahnung von Ernährung und war fast beinahe schon in einer anorektischen Phase. Heißt, ich hatte auch wie so Freundinnen oder Bekannte, die Anorexie hatten, und ich muss echt, das ist so krass, aber ich muss sagen, dass ich die auf eine Weise auch bewundert hatte. Die waren bei mir im Leichtathletikverein und ja, so habe ich angefangen, selber wenig zu essen und extrem viel laufen zu gehen, und war aber jetzt nie so krass untergewichtig. Aber ich habe meinen Körper wirklich immer mehr gehasst, und das ging echt lange, dass ich immer sozusagen Diäten gemacht habe und wieder dann zu meinem normalen Essverhalten zurückgekommen bin und wie so Jojo-Effekt hatte. Also so einen Langzeiterfolg hatte ich jetzt nicht. Und dann habe ich angefangen zu studieren und meinen ersten Freund sozusagen, ich habe mich von ihm getrennt, und dann war auch da schon der Hintergedanke, jetzt kann ich noch mehr Kontrolle über meinen Körper ausüben, und habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet. Davor war ich immer ein Vereinsmensch, und dann habe ich halt noch krasser oder rigidere Maßnahmen ergriffen, und gleichzeitig habe ich dann erste Essattacken bekommen. Also ich habe tatsächlich, das kannte ich so nicht, ich habe dann erst so mit 18, glaube ich, oder Anfang 19, eher so 18, habe ich dann Essattacken bekommen, und das hat mich halt richtig schockiert, dieses Verhalten. Das hat mir Angst gemacht, und ich habe mich so unkontrolliert gefühlt und habe Maßnahmen ergriffen, erstmal indem ich noch mehr Sport gemacht habe und habe das versucht so auszuwägen, zu kompensieren. Aber ich hatte dann immer häufiger Essattacken, und es hat mir richtig Panik gemacht. Und das ist auch ein Punkt, der sehr krass ist, weil ich habe echt an dem Punkt gecheckt, dass ich eine Essstörung habe, obwohl ich einfach halt nur diese Essattacken in Anführungsstrichen hatte, und habe das meiner Mutter erzählt, und die hat mich auch darin bestärkt, zu einer Therapeutin zu gehen.
Okay, und also darf ich da kurz einhaken? Das heißt, es hat angefangen mit so anorektischen Phasen, wo du extrem wenig gegessen hast, bis du dieses wenige Essen nicht mehr aufrechterhalten konntest, weil dein Körper stärker war. Gott sei Dank, muss man auch sagen. Ja, genau.
Ja.
Okay.
Genau, also es war Diäten, dann kamen Fressattacken dazu, was eben aus heutiger Sicht logisch ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich verliere die Kontrolle über mein Essverhalten. Das hat mir Angst gemacht. Dann habe ich das meiner Mutter erzählt und habe daraufhin eine Therapeutin in unserer Nähe aufgesucht, habe ihr das erzählt, wie das halt so kam. Und die war halt wirklich so, okay. Hat mir eine Diagnose gegeben, hat mir gesagt, dass ich eine manifeste Essstörung habe und ich sollte doch bitte mein Studium unterbrechen und vielleicht sogar in eine stationäre Klinik gehen, weil das doch eine manifeste Essstörung ist. Und in dem Punkt ist bei mir eine Welt zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe mein Abitur mit Leichtigkeit bestanden, ich habe das Studium gewählt, was mich wirklich erfüllt hat. Ich habe keinen Schritt bereut und auf einmal gebrandmarkt zu werden als essgestört, obwohl ich halt damals dachte, okay, ich gehe da 4, 5 Mal hin und dann ist wieder gut.
Ja.
Das ist für mich ein Schock gewesen.
Weißt du noch, was es für eine Diagnose war?
Ja, einfach, sie hat einfach gesagt, du hast eine manifeste Essstörung. Und das war halt für mich eine Krankheit. Und ja, und heute, aus heutiger Sicht, als Coach weiß ich, dass sich mit diesem Tag meine Identität verändert hat. Also bis zu dem Tag habe ich immer noch geglaubt, irgendwie schon auch erfolgreich zu sein, intelligent zu sein. Und an dem Tag hatte ich das Gefühl, ich bin nicht mehr ich. Also ich bin anders, ich habe ein Problem, und ich bin nicht mehr die starke Frau, die ich mal war oder ja, von der ich geglaubt habe, dass ich die bin. Und meine Identität, mein Selbstbild hat sich verändert. Und ich habe zwar weiterhin diese Therapeutin besucht, aber ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, ist es bergab gegangen. Und ich hatte nicht nur diese Essattacken, sondern ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das noch mehr kompensieren? Weil durch den Sport habe ich es nicht geschafft, mein Gewicht gleichzuhalten, sondern ich habe angefangen, leicht zuzunehmen. Und daher habe ich immer mehr versucht, in Richtung Erbrechen. Das hat erst nicht funktioniert und irgendwann war das für mich halt so das einzige Übel, was mir diese Gewichtszunahme irgendwie, was das verhindern könnte. Und das heißt, ich habe diese Therapeutin besucht und habe auch immer von meinen Fortschritten erzählt, so dass sie dann die Therapie nach 3 oder 4 Monaten beendet hat, im gegenseitigen Einvernehmen. Und ich war aber nicht geheilt. Ich habe irgendwie auch so im Nachhinein ein bisschen idealisiert. Ich habe sehr viel verstanden. Aber was sich dadurch halt auch noch verstärkt hat, war, dass ich durch die Therapie einen extremen Hass bekommen habe auf meine Eltern. Das hat mich aufgewühlt, in der Kindheit zu suchen. Ich habe das Verhältnis hat sich extrem verschlechtert. Ich habe ihnen Vorwürfe gemacht. Ja, ich glaube, das wäre nicht so gekommen, hätte ich nicht so viel mit an meiner Kindheit gearbeitet. Und das hat erstmal auch dazu geführt, dass es mir noch schlechter ging. Und dann habe ich die Therapie beendet und es stand für mich einen Auslandsaufenthalt an. Von meinem Studium. Ich habe mich entschieden, für 3 Monate nach Madrid zu gehen und ich habe halt auch im Kopf so gedacht, okay, raus von zu Hause, dann wird es noch besser. Wenn ich dann in Madrid bin, dann bin ich frei, dann bin ich selbstbestimmt, dann lebe ich in einer Großstadt, das war auch immer mein Traum. Und ich habe halt dann gedacht, okay, dann brauche ich die Essstörung auch nicht mehr. Und dann habe ich auch noch kurz vor Madrid meinen jetzigen Freund kennengelernt. Also auch in einem Moment, wo ich damit nicht gerechnet hatte, habe ich dann ihn kennengelernt und ich war so verliebt und so glücklich, dass halt tatsächlich diese Essstörung war weg und ich war mir einfach todsicher, wenn ich jetzt, ja, jetzt kann mich nichts mehr umhauen. Und dann war ich wirklich auch glücklich, aber ich hatte dann meine Liebe sozusagen gefunden und wurde dann wieder rausgerissen aus meinem Umfeld und musste dann Abschied nehmen sozusagen, bin nach Madrid gegangen und es war dann schon ein schmerzvoller Abschied, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. Aber da habe ich mich schon so ein bisschen aus meinem Glück dann wieder rausgerissen gefühlt Und dann kam eigentlich auch für mich so mit die härteste Zeit, was die Essstörung angeht. In Madrid selber habe ich überhaupt nichts mehr im Griff gehabt. Also das ist dieser klassische Umfeldwechsel, wo ich auch von vielen anderen Betroffenen höre, wenn dies oder das sich verändert, dann ist alles besser. Pustekuchens wurde richtig, richtig schlimm. Ich habe wie eine Art Doppelleben geführt. In Madrid habe ich täglich, ich habe mich so anonym gefühlt, mich kannte niemand in der Stadt. Ich habe einfach eingekauft, gefressen, gekotzt, es war mir alles egal. Ich habe auch Abführtabletten dort genommen. Ich bin in der Uni in den Unterrichtsstunden rausgerannt aufs Klo, konnte mich gerade noch so retten irgendwie. Das war so schlimm. Ich habe meine Familie zu Hause habe ich glauben lassen, dass alles gut ist, dass es mir gut geht. Ich habe wirklich eine Fassade aufgesetzt und ich war innerlich so leer und ich hatte keine Struktur dort. Ich habe mich alleine gefühlt, isoliert. Ich habe nichts unternommen mit anderen dort. Das war für mich so die dünkelste Zeit in meinem Leben. Ich konnte es nicht über mich bringen, sozusagen das abzubrechen. Da war ich auch zu ehrgeizig und wollte das durchziehen und bin dann einfach, ich habe mir gesagt, ich ziehe das durch und danach wird es wieder besser, weil dann komme ich nach Hause und dann kann Mama mir kochen. Ich habe dann gedacht, dann kann ich die Verantwortung wieder abgeben, für mich zu sorgen. Dann koche ich das, was Mama, ich esse das, was Mama kocht und dann bin ich zu Hause in meinem wohligen Umfeld und habe wieder meinen Freund und dann habe ich die Zeit einfach durchgezogen, auch wenn es mir sehr schlecht ging, bin nach Hause gekommen, hatte zwar meinen Freund wieder, ich war total glücklich nach wie vor, aber ich hatte immer noch Bulimie und dann war für mich klar, das Umfeld ist nicht schuld oder wenn ich das wechsle, wird es nicht besser. Ich muss eine Entscheidung treffen und dann habe ich mich für einen Klinikaufenthalt entschieden, habe sozusagen in der Zeit, ich habe dual studiert, habe mich krank gemeldet für 6 Wochen, wo ich da gearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, bis mein Studium weitergeht, die Theoriephase, werde ich in eine Klinik gehen. Ich wusste genau, wann ich wieder rausgehe sozusagen, weil mein Studium weitergeht. Ich wollte es auf keinen Fall unterbrechen. Und so habe ich halt dann versucht, schon mit der Einstellung rangegangen, ich werde in diesen 6 Wochen das Maximum rausholen. Ich war total motiviert, ich war gewillt, habe alles über mich ergehen lassen, habe versucht, schon fast übereifrig dort zu lernen. Und auch hier, ich glaube, es war im Nachhinein, es war nicht so richtig authentisch und alle fanden das immer so toll, wie offen ich damit umgehe und haben auch so an mich geglaubt und gesagt, wow, du schaffst es sicher und so wie du darüber redest, ja, aber es war halt einfach trotzdem so, dass ich krank war und mich schlecht gefühlt habe. Und so kam ich aus der Klinik, hatte immer noch eine Essstörung, weil ich konnte ja auch nicht verlängern oder so. Ich hätte vielleicht länger bleiben müssen oder sollen, aber mein Studium war mir wichtiger. So habe ich weiter studiert und dann eine ambulante Therapie gemacht. In der ambulanten Verhaltenstherapie, nee, das war noch keine Verhaltenstherapie. In der ambulanten Therapie habe ich vielleicht minimale Fortschritte gemacht, habe viel reflektiert, aber ich hatte einfach Bulimie, ich hatte einfach eine Essstörung und habe mein Studium trotzdem schlussendlich geschafft, aber ich habe halt vielleicht doppelt oder dreifach so viel Energie aufwenden müssen. Ich war ausgelaugt, dann habe ich die Therapie habe ich dann auch irgendwann beendet, weil ich das Gefühl hatte, ja, ist gut. Ich habe mich vielleicht auch immer ein bisschen besser verkauft, als es schlussendlich war. Dann habe ich es mit Hypnose versucht. Ich habe 2 verschiedene Hypnotiseure besucht. Ich bin zum Heilpraktiker gegangen. Dann habe ich sogar vom Arzt Antidepressiva verschrieben bekommen. Da habe ich dann gemerkt, es hat halt nichts verändert. Habe ich die sofort wieder abgesetzt. Und schlussendlich auch nach Hypnose ging es mir vielleicht 2-3 Wochen extrem besser, aber ich bin immer wieder zu meinem alten Verhalten zurück. Und dann habe ich mein Studium beendet, meine Stelle angenommen, erste Stelle, Vollzeitstelle, habe dann gehofft, es wird alles besser, weil ich ja jetzt endlich gut verdiene. Von wegen, also meine Essstörung war immer noch da und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, alleine schaffe ich es nicht. Die Psychologendichte bei uns ist im Süden von Deutschland nicht so gut gewesen und ich habe gesagt, ich gebe dem Ganzen noch eine letzte Chance, ich versuche noch eine dritte Therapie, aber in der Schweiz. Und in Basel, wo ich gearbeitet habe, waren einfach bessere Experten meines Erachtens, so dass ich mit meiner Versicherung hin und her geklärt habe, dass ich in Basel eine Therapie besuchen konnte, aber selber aus eigener Tasche ungefähr die Hälfte bezahlt habe. Aber das war es mir einfach wert und ich habe so viel Hoffnung reingesteckt, dass ich dann nochmal eine Therapeutin besucht habe, diesmal eben Verhaltenstherapie. Und die hat mir aber auch von Anfang an gesagt, dass sie mich erst gehen lässt, wenn ich heile bin, also wenn ich wirklich geheilt bin. Und das bedeutet, dass ich 3-4 Monate oder so sicherlich weder kompensiert habe, noch mich überessen habe. Und da hatte ich auch ein sicheres Gefühl. Und mit ihr habe ich mich dann regelmäßig getroffen, hatte meine Stelle, habe dann sogar auf 80% reduziert und wollte halt wirklich für mich schauen besser und mich noch ein bisschen mehr mit mir auseinandersetzen. Und dann habe ich in der Therapie ihr auch schon immer erzählt, dass ich eben irgendwann anderen helfen möchte. Und sie fand die Idee auch toll, aber hat gesagt, ich soll erst selber gesund werden, ich soll erst für mich schauen und dann kann ich anderen helfen. Und dann habe ich ihr erzählt von dieser Coaching-Weiterbildung, die ich machen wollte. Und sie hat eben gesagt, ich kann das nur machen. Sie würde das mir nur empfehlen, wenn ich noch stabiler bin. Und dann habe ich noch mehr Gas gegeben und noch besser auf mich geschaut, so dass wir gemeinsam gesagt haben, okay, ich melde mich an für diese Ausbildung. Die ging ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Und ich habe mich da eh schon so viel befasst mit Persönlichkeitsentwicklung, viele Bücher gelesen, Seminare besucht, dass ich einfach wusste, ich will unbedingt im Bereich Coaching mal tätig sein. Und dann habe ich mich angemeldet für die Ausbildung, so voll motiviert, anderen mit diesen Methoden zu helfen und bin da hingegangen und habe erzählt, was ich machen möchte und war schon so, was kann ich geben? Und dann wurde ich aber im Rahmen dieser Ausbildung selber gecoacht und dann kamen Fragen. Und dann kamen eben gewisse Werte. Ich musste mich mit meinen Werten auseinandersetzen, mit meinen Blockaden, Ängsten, mit meinen Verletzungen in der Kindheit auf eine andere Weise, wie ich das kannte. Und ich wusste schon sehr viel über mich. Und sie haben immer wieder dort auch gesagt, Alissa, du weißt so viel, aber es geht jetzt um das Fühlen. Es geht um den Körper. Was fühlst du? Und ich habe dort gelernt, in meinen Körper zu gehen und in meinen Körper zu fühlen und eine Verbindung aufzunehmen. Und durch das Coaching selber dort war meine Essstörung geheilt. Und ich habe natürlich weiterhin meine Therapie gehabt und sie war selber begeistert, was ich für Fortschritte auf einmal gemacht habe und hat halt wirklich miterlebt, wie ich auf einmal Riesensteps gemacht habe im Vergleich zu davor. Und ich bin aufgeblüht. Und die Teilnehmer dort, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, die haben das so gefeiert, was mit mir halt da abgegangen ist. Und das war halt für mich selber so das erste Mal, wieder das Gefühl zu haben, ich bin wieder ich. Ich bin wieder in meiner Kraft und ich bin wieder die Alte. Ich konnte mir wieder vertrauen. Und dadurch habe ich dann einfach in 3 Monaten oder 4 Monaten komplett meine Essstörung aufgelöst. Ich habe zunächst natürlich aufgehört zu kompensieren, zu erbrechen und hatte aber dann auch sehr schnell keine Essattacken mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, wow, dann haben wir die Therapie beendet. Und dieses Mal habe ich mich aber wirklich auch so gefühlt, als bräuchte ich keine Therapie mehr. Und dann habe ich schon angefangen, nebenberuflich mein Business aufzubauen und hab halt wirklich dann Vollgas gegeben, hab das dann lange parallel gemacht, hab mein Business aufgebaut und dann gemerkt, okay, ich brenne eigentlich nur noch für eine Sache und die ist genau, das anderen Menschen weiterzugeben. Und ich wollte halt noch mehr Zeit investieren können, dass ich schneller halt nach draußen gehen kann. Und da war dann mir mein Job damals im Weg, weshalb ich gekündigt habe, alles auf eine Karte gesetzt habe, habe alles aufgegeben, sozusagen die Sicherheit, finanziell und beruflich. Und für mich gab es keinen Plan B, beziehungsweise keine Option. Ich habe mich selbstständig gemacht. Und ja, heute bin ich 4,5 Monate selbstständig schon und immer noch frei von meiner Essstörung und gebe aber auch schon mein Wissen weiter, meine Erfahrung. Und oh, das war meine Geschichte.
Ja, total schön. Also vielen Dank schon jetzt mal fürs Teilen. Also, dass du dich das eröffnest, das ist auch nicht so einfach. Ich weiß das. Und vielen Dank dafür. Ich glaube, da war jetzt schon mega viel dabei für die Hörerinnen. Was mich nur interessieren wird jetzt, worin lag für dich jetzt der Unterschied zwischen den Therapien, die du vorher in Deutschland gemacht hast und dann jetzt der Therapie in der Schweiz, die Verhaltenstherapie und dann nochmal der große Wendepunkt, so wie ich das verstanden habe, mit der Coaching-Ausbildung. Was hat dir geholfen oder was hat dir nicht geholfen?
Also ich musste auf jeden Fall immer Essenstagebuch führen, also was ich gegessen habe. Ja, und wir, also ich habe wirklich alles aufgeschrieben, was ich gegessen habe. Und dann, wenn ich eine Essattacke hatte, mit oder ohne Erbrechen, dann haben wir uns das immer in den Therapiestunden angeschaut. Also tatsächlich ging es um das Verhalten und um die Auslöser und die Gefühle, die damit verbunden waren. Also ich musste mich da halt mehr mit dem Verhalten auseinandersetzen und das war für mich so ein bisschen neu, also dass ich da auch Essenstagebuch führen musste, sicher ein halbes Jahr oder so.
Puh, und vor allem bei Essanfällen Tagebuch führen ist, glaube ich, nicht so angenehm, oder?
Nee, ich habe es ehrlich gesagt gehasst und das ist jetzt auch ein Punkt, wo ich eigentlich nicht empfehlen würde oder nicht mehr machen würde, weil aus heutiger Sicht finde ich, es geht nicht darum, was man isst, sondern wie man sich damit fühlt. Und wenn man sich schlecht fühlt, dann ist es egal eben, was das war, beziehungsweise wenn man irgendwie 3 Teller isst, sich aber danach gut fühlt, dann ist es auch gut und dann muss man sich davor nicht rechtfertigen. So, das ist so ein bisschen das, es hat mich eingeschränkt damals und es war auch ein bisschen für mich ein Punkt, die Kontrolle auch aufrechtzuerhalten. Also dieses, ich habe mich selber kontrolliert gefühlt, das aufschreiben zu müssen. Und das war für mich eine Art der Restriktion, weil ich dann natürlich auch überlegt habe, esse ich das oder nicht? Und ich wusste, ich muss das eh aufschreiben. Und für mich war das nicht angenehm oder so. Das einzig Gute war halt, ich habe dann immer wie eine Wochenübersicht gehabt und immer einen Blitz oder so reingemalt, wenn es schief lief. Und dann habe ich halt gesehen, wenn eine Woche mal besser lief oder wenn eine Woche halt nicht gut lief, und halt dann die Erfolge gefeiert oder ein Smiley gemalt, wenn ich eine Situation bewältigen konnte, ohne zu essen, dass ich halt dann gesehen habe, okay, die Erfolge steigen. So dieser Effekt, der war schon da und gut, aber es war auch sehr, sehr mühselig, damals das Essen alles aufzuschreiben, gerade so am Mittag oder so mit Arbeitskollegen, wenn wir gemeinsam gegessen haben. Und ich wollte es halt nicht so offensichtlich irgendwie dann aufschreiben. Ja.
Okay, also aber war es schon so dieses Verbildlichen von den Erfolgen, das dir dann weitergeholfen hat?
Genau, also auf jeden Fall. Und ich musste oder durfte dort auch eine Lebenslinie malen mich mit meinem Stresspegel auseinandersetzen. Also wie kann ich dafür sorgen, dass es eben das Fass nicht überläuft? Wie kann ich schauen, dass ich meinen Stress reguliere? Und das finde ich halt ein mega wichtiges Thema, was für mich schon neu war. Und wo ich sagen würde, ich hatte eben Erfahrung mit Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie, die hat mich deutlich mehr angesprochen. Sie hat einfach jetzt nichts in meinem tiefen Werten und in meinem Verhalten schlussendlich verändert. Also wenn dann minim. Ja, wo ich halt sage, okay, alles, was mit Kognition zu tun hat oder mit dem Bewusstsein, das bringt einen nicht so viel. Auch wenn es gut tut, über Dinge zu reden. Und ich meine, ich wusste alles über mich. Ich wusste, warum ich dies mache, warum ich das mache. Aber es hat mir schlussendlich ja nichts gebracht, mich mit mir zu befassen oder das alles zu wissen, solange einfach mein Unterbewusstsein von alten Verhaltensmustern geprägt war. Und ich nicht wusste, was mich eigentlich darin gefangen hält. Und es war wie so der Schlüssel, also das, was noch gefehlt hat, was ich dann durch das Coaching eben erst erkannt habe.
Ja, erzähl mal, was da in dem in der Coaching-Ausbildung so passiert ist, was für dich so ja life-changing war, wie du vorher gemeint hast.
Ja, also schlussendlich glaube ich, führt bei allen psychosomatischen Krankheiten, also bei Essstörungen wie auch bei Burnout, Depressionen, der Weg für mich führt immer über den Körper, weil oft sendet er eben Symptome oder Signale, dass ein gewisser Lebensstil für uns ungesund ist. Aber sie werden ignoriert, weil wir Menschen verlernt haben, in Verbindung mit unserem Körper zu stehen. Und das ist fatal. Und irgendwann führt es eben zum Burnout oder zu einem Crash, so dass man halt, der Körper zeigt dir irgendwann, so funktioniert es nicht. Und daher ist die Lösung für mich immer über den Körper. Und ich habe gelernt, dass mein Zielwert, also meine Funktion der Essstörung, warum ich das nicht in den Griff bekomme, eine innere Unruhe ist und dass die Lösung über meine innere Ruhe führt. Weil ich konnte die Leere nicht ertragen, ich konnte das Alleinsein nicht ertragen und ich musste immer wieder lernen, eine innere Ruhe und eine Gelassenheit zu entwickeln, die ich einfach absolut nicht hatte damals. Ich war wie so panisch schon fast, wenn ich alleine war, und zu lernen, das zu genießen über Meditation und über ja, wirklich positive Referenzerlebnisse, indem ich meinen Freund mal rausgeschmissen habe und einfach mir mal einen schönen Abend gemacht habe. Das klingt jetzt so leicht, aber ich habe das trainiert und gelernt, dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen. Und wenn ich nicht mehr eine Situation wie Einsamkeit, also wenn ich alleine bin, so negativ bewerte, sondern wenn ich das als was Gutes sehe und sage, okay, jetzt kann ich mal Dinge machen, die ich nicht machen kann, wenn wir zu zweit in der Wohnung sind, irgendwas machen, was ich nur machen kann, wenn ich alleine bin. Das Gute daran zu sehen und dann positive Referenzerlebnisse zu schreiben, das war der Schlüssel. Es führt einfach aus der Komfortzone raus. Und man muss sich einfach trauen. Und ja, die alten, also das Gehirn liebt halt einfach Gewohnheiten. Und meine Essstörung war eine Gewohnheit. Und was halt wie so ein Schlüssel war, war zu erkennen, was sind die Vorteile von meinem Problem. Weil warum man es nicht schafft, ein Problem zu überwinden, sind immer die Vorteile, die man sich dadurch verschafft. Und man kennt immer das Problem und weiß, dass es eigentlich scheiße ist und dass man es eigentlich nicht will, aber sich mit den Vorteilen zu befassen, ist echt heavy. Also sich zu fragen, bekomme ich vielleicht durch meine Essstörung Aufmerksamkeit, bekomme ich Liebe, Zuwendung, bekomme ich Trost durch das Essen? Was gibt mir das Essen? Das Essen gibt mir nicht nur Trost, es gibt mir eine Auszeit, eine Zuflucht, es gibt mir Liebe. Und das alles zu verstehen und sich dann zu fragen, bin ich bereit, das aufzugeben? Weil das ist schon eine schwere Entscheidung. Und sich dann Genuss, Liebe, Anerkennung, Freiheit, Leichtigkeit, diese Gefühle über andere Situationen, Erfahrungen zu beschaffen und nicht mehr über das Essen. Das ist eben Training und positive Referenzerlebnisse, das kann ich nicht oft genug sagen. Einfach mal zu spüren, wie fühlt es sich an, wenn ich wieder mehr mich mit Freunden treffe. Vielleicht habe ich dann das Bedürfnis nicht mehr, mich zu überessen. Wie fühlt es sich an, mal Nein zu sagen zum Essen und Ja zu Ruhe, Schlaf? Manchmal braucht der Körper eine Auszeit und Essen ist dann sozusagen gerade kontraproduktiv, weil es uns noch mehr Stress macht. Und einfach eben zu trainieren, ein neues Verhalten Und das weißt du sicher auch, wenn unser Gehirn durch die Neuroplastizität verändern sich unsere Nervenstrukturen. Und so kann man lernen, das Gehirn neu zu beschreiben und alte destruktive Verhaltensweisen Schritt für Schritt aufzulösen. Und das klappt halt nur, wenn man einen neuen Weg einschlägt und das am Anfang vielleicht auch unangenehm ist, aber man muss einfach diese neue Bahn immer wieder fahren im Gehirn, also immer wieder das neue Verhalten trainieren. Und irgendwann wird es keine Option mehr sein, zum Alten zurückzukehren oder wenn man einen Rückfall hat, dass man sich daran erinnert, warum man eigentlich den anderen Weg gehen möchte, so als Wachrüttler. Und das ist
super schön. Ja. Super schön. Genau, das ist ganz, ganz, ganz genau meine Erfahrung, wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja.
Genau so ist es. Es hilft mir gar nichts, wenn ich weiß, dass das für Einsamkeit ich Essen einsetze, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wenn ich das richtig verstanden habe, ich dann aber keine Alternative habe. Also ja. Wenn ich keine Handlungsalternative habe, wenn ich jedes Mal weiß, okay, ja, jetzt esse ich wieder, weil ich eigentlich nicht allein sein will und mich ablenken will und das Gefühl nicht aushalten kann, aber dann keine Optionen mir geschaffen habe, die mich genauso gut fühlen lassen, nur dass ich halt mich danach dann nicht schlecht fühle, weil ich weiß, ich habe mich wieder dem Essen hingegeben, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, weil das ist ja auch der Kontrollverlust, den wir dadurch haben, den wir nicht wollen.
So. Ja, hey, das ist so ein guter Punkt wieder, weil mich das wieder auf was bringt, worüber ich mich gerade letztens mit meinen Coaching-Klientinnen unterhalten habe und wir hatten es halt davon so, ja, für mich gibt es nichts, was an Essen rankommt in dem Moment. Also den Punkt so, nichts kann mir in dem Moment diesen Kick geben, den Essen mir gibt. Und da musste ich natürlich selber auch überlegen, was sagt man dazu? Aber die Frage ist, geht es darum, dass du irgendwas für dich findest, was so geil ist wie Essen in dem Moment? Oder geht es darum, einfach zu lernen, Nein zu sagen, weil du weißt, du tauschst in dem Moment kurzfristigen Genuss gegen langfristiges Unwohlsein, gegen langfristigen Leid. Und es geht nicht darum, irgendwie ein Wunder zu entdecken, was für dich gleich gut ist wie Essen, sondern es geht darum zu verstehen, dass dein altes Verhalten Schmerz bedeutet und das neue Verhalten Freude. Also das neu zu verknüpfen, dass man sagt, okay, Essen in dem Moment ist schlecht und dass man sich das immer wieder sagt, wenn ich in dem Moment mich für Essen entscheide, dann entscheide ich mich gegen meinen Körper, weil der das nämlich nicht braucht in dem Moment. Ich entscheide mich gegen mein Wohlbefinden, gegen meine Selbstbestimmtheit, gegen meine Selbstliebe und meine Selbstachtung und sich das immer wieder zu sagen, es geht nicht darum, einen Ersatz zu finden. Es ist hart, am Anfang Nein zu sagen, aber jedes Mal zu wissen, man hat die Wahl und es, wie gesagt, wenn man ein Leben führt, mit dem man zufrieden ist, wo man das Gefühl hat, ich bin in allen Lebensbereichen zufrieden, dann hat man das Bedürfnis auch nicht, Essen als Ersatz zu missbrauchen. Aber eben, es geht nicht darum, irgendeinen Ersatz zu finden, sondern das Leben zu führen, von dem man keine Auszeit oder keinen Rückzug braucht.
Absolut, ich kann dir da wirklich zu 100% zustimmen. Was ich mich dann jetzt gerade gefragt habe, würde es dir denn jetzt überhaupt noch so einen Kick geben, dieses Essen? So eine Menge Essen?
Nee.
Das ist nämlich bei mir ganz genauso.
Also jetzt das
könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Ja, und das ist genau das. Ich habe dann auch zu den Klientinnen gesagt, schaut Leute, ihr kennt jetzt, ihr wisst das Gefühl, wenn ihr 1000-mal Ja zum Essen gesagt habt. Das ist eine Gewohnheit und das Hirn liebt Gewohnheiten. So wie du es liebst, morgens, keine Ahnung, dein Lieblingsfrühstück zu essen. Und du kannst doch nicht sagen, dass nichts dir das Gefühl gibt wie Essen, wenn du nicht 1000-mal was anderes probiert hast. Weißt du?
Das
ist unfair, weil das Neue fühlt sich immer schlecht an. Auch wenn man mit einer neuen Sportart anfängt, man ist kein Meister am Anfang. Aber deswegen kann man ja nicht gleich aufgeben.
Absolut, absolut. Das ist eine Gewohnheit, die wir uns antrainiert haben und wir können genauso auch das wieder abtrainieren. Es ist halt, man muss nur die richtigen Wege für sich selber finden. Und das wirst du deinen Klientinnen wahrscheinlich auch immer wieder sagen, dass es nicht hilft, wenn man irgendein Patentrezept gibt, sondern jeder muss halt für sich schauen, was funktioniert für mich, was
Ja.
ich als Handlungsalternativen,
Ja.
hab zum Beispiel, das muss jetzt nicht nur bei Essen sein, bei mir ist es zum Beispiel ganz lang einfach Sport gewesen, dass ich immer extrem viel Sport machen musste und wenn ich das nicht konnte, weil ich krank war oder so, dann war das für mich ein Weltuntergang, weil ich das für mich als Kompensationsstrategie quasi
Okay.
gefunden habe. Das löst bei mir eben Glücksgefühle aus und dadurch fühle ich mich besser. Also das gibt. Und da kann keiner sagen, ja, hör jetzt einfach auf damit und such dir eine andere, fang zum Stricken an oder was auch immer. Das wird dir irgendwann genauso viel Spaß machen, sondern jeder muss da für sich seinen Weg finden, wie er Schritt für Schritt andere Alternativen findet, um sich denselben Kick zu verschaffen, den man irgendwann aber gar nicht mehr braucht, zumindest meiner Erfahrung nach.
Genau. Genau, ja, auf jeden Fall. Und meine Erfahrung ist auch in dem Moment, wo man sich einem Überessen hingibt, in dem Moment ist man sich selber egal, beziehungsweise man fühlt sich tief innerlich wertlos oder unwichtig. Und das ist genau der Punkt. Man darf nie an den Punkt kommen, wo man sagt, jetzt ist es eh egal. Für viele ist es dieses Schwarz-Weiß-Denken oder zu sagen, jetzt habe ich schon ein Stück Kuchen gegessen und jetzt ist es eh alles egal. Und das Schwarz-Weiß-Denken, alles oder nichts, das funktioniert nicht. Und da zu sagen, ich bin mir nicht egal und was ich jetzt mache, hat Konsequenzen. Und wieder zu verstehen, dass es nicht rückgängig gemacht werden kann, ganz klar. Also, dass man sicherlich nicht das kompensiert, sondern dass alles einfach einen Rattenschwanz mit sich zieht und sich gegen diese Konsequenzen zu entscheiden. Und das ist eine ganz klare Entscheidung. Und ich finde, man hat halt einfach immer eine Option. Und das ist einfach so was, was ich einfach noch viel mehr Menschen da draußen sagen möchte. Klar kann man so weitermachen. Man kann, wenn man einen Essensdrang hat, jedes Mal essen. Und niemand sagt was, weil das ist deine Entscheidung. Du kannst noch 10 Jahre so weitermachen, wenn du das möchtest. Aber man darf nicht vergessen, dass man eine Wahl hat und dass man kein Opfer ist und dass man immer eine zweite oder sogar 100 andere Optionen hat. Und ja, man kann einen Job machen, der einem keinen Spaß macht. Man kann sich isolieren. Ja, aber man sollte einfach sich immer wieder fragen, mache ich das für mich? Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
Immer
total.
eine Option. Also, ich sage auch immer den Klientinnen, Leute, ja klar, sag noch 100 Mal ja, aber du stehst wo ganz anders. Du weißt genau, wohin das führt, wenn du jetzt noch 100 Mal isst. Es geht darum, neue Wege zu gehen. Und man hat eine Entscheidung getroffen, man will das loslassen und niemand hat gesagt, dass das einfach ist. Aber es wird immer einfacher.
Das
Es
auf
wird
jeden Fall.
immer einfacher. Nur man muss sich halt immer daran erinnern, warum man diesen Weg geht.
Ja.
Und es ist nicht, dass irgendjemand dir das in die Wiege legt oder dir diese Erfolge beschaffen kann, sondern die muss man sich selber kreieren, das muss man selber erreichen und es ist leichter mit Unterstützung und es ist leichter mit einem Coach oder Therapeuten, jemand, der auf dich eingeht, aber schlussendlich kann dich niemand ans Ziel katapultieren, das muss man selber machen.
Und es ist ja auch schon ein Anfang, wenn man sagt, okay, ich höre jetzt dieses Überessen nicht sofort auf, sondern ich mache mir jedes Mal bewusst, okay, ich habe jetzt keinen Hunger, ich fange jetzt an wieder zu essen, weil irgendein Gefühl in mir hochkommt, aber ich kann halt jetzt noch nicht aufhören zu essen, aber ich mache mir bewusst, dass ich das jetzt gerade mache. Das ist schon, finde ich, war für mich schon so ein Startpunkt in die richtige Richtung, mir jedes Mal bewusst zu machen, ich tue das jetzt, es ist nicht gut, aber zumindest weiß ich schon mal.
Ja, auf jeden Fall führt der Weg darüber, nicht mehr die Augen davor zu verschließen, nicht mehr wegzuschauen und auch nicht zu denken, dass man es rückgängig machen kann, weil schlussendlich, wenn man es kompensiert oder erbricht, ist es nicht, es ist nicht ungeschehen, es ist nicht passiert, es ist passiert und es ist fatal. Und man kann die Augen nicht mehr davor verschließen und tatsächlich eben sich mal die Erlaubnis zu geben, sich zu überessen, kann auch Wunder bewirken, weil viele haben danach Schuld- und Schamgefühle, wenn man aber hingeht und sagt, so, ich gehe jetzt los und ich kaufe mir jetzt 100 Packungen Süßigkeiten und stell die vor mich hin. Manche haben dann gar keine Lust, weil durch die Erlaubnis das einfach schon mal gar nicht mehr so spannend ist. Und manchmal wagt man sich halt dann doch da dran und isst es und isst es, aber fühlt sich danach so schlecht, dass sich dann was innerlich doch verändert. Und das ist, wie du sagst, es geht nicht von heute auf morgen, irgendwie, dass sich die ganze Welt dreht, aber man muss sich erstmal die Erlaubnis geben, gesund zu werden, zu essen und halt hinschauen, was ist Ursache oder was mache ich? Ich esse viel und wie geht es mir danach? Was ist die Konsequenz? Und das zu verstehen, so Ursache, Wirkung. Und das ist ja total wichtig zu schauen, wohin führt es, wenn ich das mache und wohin führt es, wenn ich anders reagiere.
Ja, voll gute Tipps. Also wir kommen hier, glaube ich, vom einen zum nächsten. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch ewig weiter sprechen. Was ich aber auf jeden Fall noch thematisieren wollte, wäre das intuitive Essen. Wie bist du denn zum intuitiven Essen gekommen und wie stehst du da jetzt heute dazu? Auch gerne in Bezug auf andere Essgestörte, mit denen du ja arbeitest.
Ja, oh, so wichtiges Thema. Ich habe das erste Mal mich damit befasst in meiner Klinik, also in meiner Klinik, als ich einen stationären Klinikaufenthalt gemacht habe, habe ich das Buch gelesen, Intuitiv Abnehmen. Wahrscheinlich, weil mich der Titel interessiert hat. Aber tatsächlich geht es in dem Buch ja nicht ums Abnehmen, zum Glück. Würde ich jetzt
Schlechtester Titel,
betiteln.
schlechtester
Schlechtester
Titel
Titel, aber
ever.
ganz Inhalt zum Glück.
Ja.
Da habe ich dann so gemerkt, so, aha, diese Frauen fangen an, Kuchen zu essen und nehmen ab. Fand ich halt erstmal richtig toll damals, weil Abnehmen für mich immer noch ein tolles Thema war. Aber heute, also dann war das auch zeitweise wieder nicht mehr so Thema. Und dann habe ich mich noch angemeldet für ein Programm mal, als ich noch in der Essstörung war. Ja, ich nenne jetzt das Programm nicht, aber da ging es auch um das Thema intuitiv Essen. Und da bin ich halt auch nochmal auf den Genuss gekommen, beziehungsweise ja, fand es wunderbar und toll, auch wenn ich das nicht so gut hinbekommen habe damals, weil ich noch eine Essstörung hatte. Hatte ich das dann ab diesem Programm eigentlich so als mein Ziel? So, ich wusste, das funktioniert irgendwie nicht so gut bei mir, weil ich konnte meinen Körper nicht so richtig spüren und mein Hunger- und Sättigungssignal, das hatte ich nicht so wirklich. Aber ich wusste, da soll es hingehen. Und dann wurde ich gecoacht, habe diese Fortschritte gemacht und habe mich immer wieder daran erinnert. Also, ich glaube, intuitiv essen wäre wunderbar, wenn ich das schaffe, weil das würde für mich bedeuten, nie wieder eine Diät machen zu müssen. Und was ich halt wusste, ist, dass Diäten nicht funktionieren und dass Diäten schlecht sind. Also war für mich intuitive Ernährung, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich so vielen Menschen was voraus, weil ich kenne 50-, 60-Jährige, die noch Diäten machen und ich dachte, ich will niemals dort enden. Ich will mit 20 so schlau sein und meinen Weg gehen, auch wenn der echt eine Achterbahnfahrt ist, aber ich will es für mich rausfinden und mein Leben lang frei sein. Und das war für mich intuitiv Essen. Und ich habe dann meinen ganz eigenen Weg gefunden und es ging auch nicht auf heute, von heute auf morgen. Aber ich habe auf jeden Fall angefangen, mir die Dinge wieder zu erlauben, keine Verbote zu haben. Und ja, ich habe mich echt oft überessen an Süßigkeiten. Ich habe das nicht mehr kompensiert, aber ich habe wirklich oft das gesunde Maß noch nicht gefunden. Aber ich habe halt immer weitergemacht und dann intuitiv Essen Tagebuch geführt. Und das war für mich halt auch nochmal ein Riesenschritt auf dem Weg, dass ich mir diesen Prozess noch bewusster gemacht habe, dass ich eben nicht mehr aufgeschrieben habe, was habe ich gegessen oder wie viel Kalorien, sondern wie habe ich mich vor dem Frühstück gefühlt, wie habe ich mich nach dem Frühstück gefühlt, wie achtsam habe ich gegessen und genauso mit den anderen Mahlzeiten und immer dieses wie fühle ich mich davor und noch sensibler zu werden, habe ich jetzt einen großen Hunger oder einen kleinen Hunger, habe ich Lust auf was Heißes, was Kaltes, was Süßes, was Deftiges, immer sensibler zu werden, indem ich das bewerte und aufschreibe. Das hat mich meinem Körper noch näher gebracht. Weil das ist halt wie Fahrradfahren lernen und das kann man trainieren, das intuitive Essen. Und in Bezug auf Süßigkeiten habe ich halt schon wie so eine Empfehlung für alle, die auch intuitiv essen lernen möchten. Das funktioniert leichter bei normalen, ich sag mal, bei normalen Mahlzeiten, die unverarbeitet sind. Aber sobald dann Süßigkeiten, Kuchen, Pizza oder so ins Spiel kommen, ist es doch recht schwer, dann noch in Verbindung mit seinem Körper zu stehen. Und da habe ich jetzt gestern gerade noch einen Blogartikel auch dazu geschrieben. Denn da führt meines Wissens nur Struktur in die Freiheit. Und ich habe jetzt eben bei meinen Klientinnen wieder festgestellt, wenn man nämlich keine Verbote mehr hat, wenn man sich wieder alles erlaubt, dann kann das in Überforderung enden, weil man denkt, oh Gott, wo fange ich überhaupt an? Und dann frühstücke ich jetzt Kuchen und esse mittags Pizza und dann irgendwie fühle ich mich so schlecht, dann überesse ich mich und das funktioniert nicht, das kann ich gleich sagen, sondern man muss das schon strukturiert angehen und so Lebensmittel bewusst einbauen, weil man sich kennt, weil man kennt seine Vergangenheit und weiß, dass man dort manchmal das richtige Maß nicht gefunden hat. Und da empfehle ich ganz klar, wenn man einkaufen geht, nicht 5 verschiedene Sachen, die einen triggern, einzukaufen, sondern immer eine Sache pro Einkauf und möglichst einzeln verpackt, zum Beispiel ein Eis am Stiel einzeln verpackt und nicht so eine ganze Schale oder ein Riegel, wenn das irgendwie geht. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man zum Beispiel eine Packung von was kauft, dass man sich beim Einkaufen oder zu Hause im Voraus überlegt, wie viele Portionen gibt dieses Lebensmittel oder über wie viele Tage möchte ich das essen. Und dass man sich da ein Ziel setzt und sich an dieses Ziel hält. Weil sonst funktioniert es nicht und sonst vertraut, kann man sich selber nicht vertrauen. Weil wenn man sich nicht vornimmt, ich esse heute ein Stück Kuchen und dann ist gut, wenn man das nicht, dieses Ziel nicht hat, dann weiß man ja auch nicht, was richtig und falsch ist. Und dann kommt man in dieses Überessen wieder rein. Und wenn man aber im Umkehrschluss weiß, ich esse nur ein Stück Kuchen, ich erlaube mir das, aber ich esse nur eins, dann wird man das nicht nur achtsamer und bewusster essen, sondern danach weiß man, es ist Schluss und somit überisst man sich nicht und das gibt einem das Selbstvertrauen wieder zurück und da muss man sich am Anfang ganz klare Pläne oder Strukturen geben, so dass man nicht wie in so einem Ozean schwimmt und überhaupt nicht weiß, ist das jetzt normal, ist das jetzt zu viel, ist das nicht zu viel, sondern diese Dinge bewusst einzubauen und sich auch bewusst zu machen, auch heute noch, ich bin ehrlich, wenn ich ein Stück Kuchen esse, ich bin nicht richtig pappsatt, wie wenn ich Kartoffeln mit Spargeln und Gemüse und noch Protein dazu esse. Ich könnte immer theoretisch ein zweites Stück oder ein drittes essen, aber sich zu sagen, ich erlaube mir das, aber ich weiß, dass Zucker bzw. Süßigkeiten mich nicht in der Art sättigen und zufriedenstellen, wie eine deftige, leckere, umfangreiche Mahlzeit. Das weiß ich einfach heute und entsprechend gehe ich mit so Lebensmitteln um und sage halt dann nicht, okay, dann esse ich halt noch 3, 4, 5 Stücken, weil auch nach diesen 3, 4, 5 Stücken ist einfach das Sättigungsgefühl anders. Und das ist für mich intuitiv Essen, auch wenn es vielleicht für Leute, die nie eine Essstörung hatten, da auch wenn sie da noch eine deutlichere Sättigung haben, beziehungsweise auch einfach eine Tafel Schokolade zu Hause rumliegen haben können, manche können das nicht und das kann ich auch verstehen. Und trotzdem kann man intuitiv essen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde es eine ganz wichtige Message, dass, oder wo ich halt, oh, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das schön verpacke, was meine Kritik an diesen Programmen zum intuitiv essen lernen ist, dass das so viele abgefertigt werden mit 4 Grundsätzen und natürlich ein bisschen Reflexion, aber auch ganz, ganz, ganz viele dabei sind, die eine richtige, für mich eine manifeste Essstörung haben und dann noch weniger an sich selbst glauben, weil sie denken, hä, bei den anderen funktioniert das ja, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich probiere das jetzt schon ein halbes Jahr und ich komme keinen Schritt voran. Das kann doch nicht sein. Und das intuitiv Essen ist für jemanden, der aus einer Essstörung kommt und noch keine Therapie gemacht hat oder sich nirgendwo Hilfe gesucht hat und auch sich nicht bewusst ist, dass er eine Essstörung hat oder zumindest es nicht vor sich selbst zugibt, kann das eine heillose Überforderung sein. Zu sagen, so, ich packe mir jetzt alles, worauf ich Bock habe, auf einen Tisch, setze mich hin und esse so lange, bis ich satt bin.
Ja, fatal.
Das ist fast also für mich, aus meiner Erfahrung, ist es fast unmöglich, weil das endet womit? Ich esse und esse und denke mir, ich merke keinen Hunger und kein Sättigungsgefühl, weil das kannte ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wann ich Hunger habe, ich weiß nicht mehr, wann ich satt bin. Und dann steht noch alles, was ich mir jetzt 5 oder 10 oder 15 oder wie du gemeint hast, 40 Jahre verboten habe, auf dem Tisch. Wie soll das gehen?
Ja, voll. Ja, und das ist so wichtig. Ich hoffe, dass das jetzt viele hören. Bestimmt. Viele denken, dass sie sind ein Versager.
Ja.
Und ich habe so eine Metapher gehört, irgendwie, wenn eine Katze versucht zu bellen, dann wird sie nicht nur von den Hunden eben ausgelacht, weil sie es nicht kann, sondern sie fühlt sich selber auch als Versager. Und es gibt Menschen, die haben das intuitive Essverhalten nie verlernt sozusagen. Die sind einfach intuitiv. Vielleicht kennst du auch so Menschen. Aber wenn man eine Essstörung hatte, dann muss man, finde ich, sein Essverhalten auch immer daran ausrichten, und es sich so leicht machen, wie man kann. Und das betone ich immer bei meinen Kundinnen, weil das bedeutet, sich nicht sowas auszusetzen. Und wenn ich jetzt zu Hause wirklich immer nur Süßigkeiten zu Hause hätte, ich weiß nicht, das würde mich definitiv einfach mehr stressen, als wenn ich sie nicht hätte. Also in Übermengen, weißt du? Ich komme damit klar, wenn da so ein bisschen rumliegt. Aber ich finde, man muss an sich denken und sagen, okay, es tut mir besser, wenn ich mich satt essen kann an voluminösen Nahrungsmitteln. Und ja, ich baue zum Beispiel schon Kuchen ein. Ich gehe auch Pizza essen. Aber ich mache das wie gerne extern und in Gesellschaft, weil ich damit dann was Positives verbinde. Und ich versuche einfach so Lebensmittel zu meiden, wenn ich einsam bin, damit ich Einsamkeit nicht mit irgendwie Süßigkeiten verknüpft, sondern wenn ich einsam bin, versuche ich irgendwie besonders schöne Sachen zu machen, mich mit mir mega schön zu beschäftigen, Dinge, die ich total gern mache und dann eben diese Fearfood von früher, die verknüpfe ich jetzt mit Gesellschaft, mit Freunden, wenn ich am Geburtstag bin, wo ich mich sicher fühle, weil ich würde mich nie überessen, wenn ich mit 10 Freunden am Tisch sitze und dann ich kenne mich und ich bin gesund, aber trotzdem muss ich mir nicht den Stress geben und irgendwie mir die Challenge stellen, dann irgendwie 10 Kuchen in meinem Kühlschrank zu lagern oder so, weißt du?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diesen ganzen Prozess nicht aus einer wieder von außen auferlegten Sache aus betrachtet, aus dem Zwang, so, ab jetzt entscheide ich vom Kopf her, dass ich intuitiv esse und mache ab heute am besten alles richtig, sondern dass man Schritt für Schritt schaut, wie kann ich aus einer Selbstliebe heraus mir Gutes tun und Schritt für Schritt versuchen, mich selbst wieder kennenzulernen, mir selbst wieder Gutes zu tun. Und jeder weiß, bei mir war es so anfangs, als ich intuitiv gegessen habe, habe ich wirklich, keine Ahnung, 50% des Tages
Schmarrn gegessen. Also irgendwas mit damals riesig Käse überbacken oder keine Ahnung, schon auf jeden Fall Chips. Das ist ja immer, war bei mir auf jeden Fall extrem viel Food. Chips, am besten noch mit irgendeinem Dip oder so. Aber Schritt für Schritt habe ich dann gemerkt, okay, ich, wie du gemeint hast, ich werde nicht gescheit satt. Es füllt mich nicht, ich bin danach irgendwie so unruhig, es hält mich auch nicht lange satt. Und dann fängt so der Prozess an, dass man merkt, okay, ich möchte gar nicht so viel Ungesundes oder nicht so viel. Weil du hast ja immer diese Selbstliebe als Basis und du würdest ja jemand anderen Menschen, den du liebst, würdest du auch nicht nur so ungesundes Zeug hinstellen. Da würdest du dich ja auch kümmern und sagen, hey, komm, ich mache uns jetzt mal einen geilen Smoothie oder ich koche uns eine Gemüsepfanne oder was auch immer. Und aus dieser Perspektive sich selbst gegenüber dann zu handeln. Aber an diesem Punkt muss man halt erstmal kommen.
Ja, ja. Und was auch voll oft so falsch gedacht wird, ist, dass intuitiv Essen so Perfektion bedeutet. Dass es bedeutet, ich darf überhaupt nicht essen, wenn ich nicht so einen echten Magenknurren habe. Und wenn ich gegessen habe, irgendwie mein Teller leer und ein bisschen zu voll bin, dann habe ich es auch verkackt. Weil das finde ich total wichtig zu sagen, wenn man ein bisschen zu viel gegessen hat oder auch mal einfach zu viel gegessen hat, dann verlangt der Körper länger nicht mehr nach Essen und das ist intuitiv, dann eine längere Pause zu machen und definitiv wird der Hunger wieder kommen, das verspreche ich allen und dann wieder zu essen, wenn man wieder Hunger hat und manchmal ist die Pause vielleicht länger und manchmal ist die Pause kürzer und es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, sich wohl in seinem Körper zu fühlen und das kann man auch, wenn man mal sich den Magen ein bisschen vollgeschlagen hat im Restaurant, weil es so lecker war, deswegen geht die Welt nicht unter. Und das ist bei vielen dann aber schon so, dass sie so kleinlich werden und das ist gefährlich.
Ja, vor allem, es gibt ja kein richtiges, also es gibt ja kein so ab einem Gramm mehr ist es zu viel, weil Intuition ist nicht schwarz oder weiß. Das ist ein Kontinuum. Und das finde ich ist auch bei der kompletten Heilung so eine falsche Sichtweise, wenn man denkt, ich mache entweder alles richtig oder alles falsch. Es gibt kein schwarz oder weiß. Es gibt immer nur, es dient dir oder es dient dir nicht auf deinem Heilungsweg. Und das ist auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Messages, dass man diesen Perfektionsgedanken ablegt und versucht, in die Selbstliebe zu kommen und zu schauen, hey, wann geht's mir gut?
Ja, genau. Und ich finde, das ist auch so wirklich so ein schönes Thema zum Abrunden auch, zum Sagen, ich glaube, es führen viele Wege zum Ziel, ob man sich jetzt als intuitiver Esser bezeichnet oder irgendwie sagt, nee, ich bin einfach ein strukturierter Esser, ich mache mir so ein bisschen meinen Plan und es gibt mir Sicherheit. Wenn das dich entlastet im Alltag und du dich damit gut fühlst und das Gefühl hast, du fühlst dich damit sicher und dass du dich nicht mehr durch deine Essensgedanken belastet fühlst, sondern dass du dich mit dem neuen Plan oder deiner Ernährungsweise, dass du dich entlastet fühlst, das ist das Ziel, dass du wieder den Kopf frei hast, neue Projekte anzugehen, andere Dinge zu machen, dass du nicht rund um die Uhr ans Essen denkst, wenn du einen Weg findest, dich zu entlasten und es dir leichter zu machen, richtige Entscheidungen zu treffen, dich nicht zu sabotieren, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter. Und darum geht es schlussendlich. Es geht nicht darum, die Ernährungsweise zu finden, sondern seinen eigenen Weg, sein Wohlbefinden irgendwie zu füttern und sich gut zu fühlen in seiner Haut.
Super, super schönes Wort zum Abschluss. Hat mir mega, mega Spaß gemacht mit dir, Alissa. War total fließend, habe ich das Gefühl gehabt. Wir hätten jetzt hier, glaube ich, noch 2 Stunden weiterreden können.
Ja, definitiv ist ja auch ein Thema, gell? Da kann man ja Romane schreiben.
Ja, wir machen irgendwann eine Fortsetzung, würde ich vorschlagen. Teil 2.
Ja. Jetzt danke auf jeden Fall für die Einladung.
Ja, total gerne. Jetzt sag doch noch zum Abschluss unseren Hörerinnen, wo kann man dich finden? Was machst du alles? Was bietest du an? Wie hilfst du meinen oder unseren Zuhörerinnen?
Also ich habe ein Instagram-Profil, hellome_recoverycoach. Dort findet man mich. Dort verlinke ich auch auf mein Webinar, mein kostenfreies, wie man in 6 Schritten Binge-Eating und Bulimie überwindet. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, hellome_coaching heißt der. Auf den verweise ich auch auf meinem Instagram-Profil. Und wie gesagt, ich betreue immer eine Handvoll weniger Klienten im 1-zu-1-Coaching, nehme mir da halt sehr viel Zeit. Also das ist nicht so eine Passivbetreuung oder ein Online-Kurs, sondern ein 1-zu-1-Coaching, was ich anbiete, aber halt immer nur für Menschen, die zu mir passen, die motiviert sind, was zu verändern. Aber ich bin immer offen, wieder neue Menschen zu unterstützen. Und dafür biete ich kostenlose Beratungsgespräche an, das ist der Weg, wie man zu mir findet und ob das Coaching, ob ich der richtige Coach bin für jemanden, das entscheidet sich in diesen Gesprächen. Das bedeutet, man kann sich immer kostenlos mit mir austauschen. Dort schaue ich gemeinsam, was sind die Herausforderungen von den Personen und gebe ihnen immer meine besten Tipps und Maßnahmen mit, dass sie sozusagen einen konkreten Plan haben, was sie jetzt am besten machen können, um aus der Situation besser rauszukommen. Und wenn es sich anbietet, dann stelle ich ihnen mein Online-Coaching-Programm vor. Aber ja, dazu müssen ein paar Kriterien erfüllt sein und daher empfehle ich immer, mal mit mir in Austausch zu gehen, wenn man das Gefühl hat, das könnte mir helfen, das klingt so ein bisschen nach was Neuem, nach was, was ich mir gut vorstellen kann. Und da verweise ich dann immer auf dieses kostenlose Gespräch, wo ich mir dann einfach genau anschaue, ja, wer steht wo und was würde ich tun an deren Stelle. Und das sind so die 3 Sachen, wie man mich findet.
Okay, also ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du denkst, hey, die Alissa, die kann mir auf jeden Fall helfen, dann schau da mal nach, geh auf ihre Seite und dann könnt ihr gucken, ob eure Resonanz da so passt. Genau. Und dann würde ich sagen, beschließen wir die Folge für heute. Vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht, war richtig cool.
Danke, liebe Kathi. Es war total toll. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und ich finde es total toll, was du machst mit deinem Podcast. Mach auf jeden Fall weiter so.
Oh, danke schön. Du auch.
Dass du deine Stimme in die Welt bringst, dass du immer weißt, dass es wichtig ist, über so Themen zu sprechen und dass die Welt dich braucht, sozusagen. Also mach weiter so. Ich bin gespannt, was noch folgt und dich mitzuverfolgen und wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
Danke dir auch und ich hoffe wirklich, es gibt einen Teil 2. Wir haben, glaube ich, noch viel in die Welt rauszutragen.
Ja, doch, würde ich mich freuen, ja.